Wer von euch verfolgt denn die Olympischen Spiele? Noch ein paar? Nun gibt es ja auch Disziplinen und Weltrekorde abseits der olympischen Disziplinen. Da hat zum Beispiel der amerikanische Student Joey Chestnut einen neuen Weltrekord im Würstchenwettessen aufgestellt dieses Jahr. Und zwar hat er 68 Hotdogs in 10 Minuten verschlungen, der gute Mann. Sein größter Konkurrent, der Japaner Takeru Kobayashi, musste sich in dieser Disziplin geschlagen geben. Der ist ein Profi übrigens, der verdient seinen Lebensunterhalt mit Wettessen. Aber dieser Japaner, der hält auch einige andere Weltrekorde. Zum Beispiel den Weltrekord im Käsesandwich-Essen. Er verschlingt nämlich 13 Käsesandwiches in einer Minute. Muss ihm mal einer nachmachen. Er hält auch den Weltrekord im Hummer-Sandwich-Essen, nämlich 41 in 15 Minuten. Ein Weltrekord im Essen von Reisbällchen, da isst der gute Mann 10 Kilo in 30 Minuten. Und das Beste kommt jetzt, er hält den Weltrekord im Essen von Kuhhirn, 8,85 Kilogramm in 15 Minuten. Nichts gegen euch Kuhhirn-Fans, aber mir wird schon schlecht bei dem Gedanken daran. Wir werden heute in unserer Stelle auch so ein großes Fressen sehen. Das ist sicherlich auch ein Weltrekord. Wir werden die meisten Menschen sehen, die sich je von 5 Broten und 2 Fischen ernährt haben. Weltrekord im Brot vermehren, den hält Jesus noch immer nach 2000 Jahren. Das hat ihm noch keiner nachgemacht. Und wir werden hier eine Lektion sehen für die Jünger und ein Zeichen für uns alle. Das vierte Zeichen im Johannesevangelium. Eines der Zeichen, die wir in allen vier Evangelien finden. Nur zwei eigentlich, nämlich dieses und die Auferstehung Jesu. Im Vers 1 lesen wir danach. Eigentlich einiges später als das, was wir am Ende von Kapitel 5 gesehen haben. Alles bis zum Ende von Kapitel 5 spielt sich ja ab, bevor Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wurde. Am Ende von Kapitel 5 sehen wir Jesus in Jerusalem. Am Anfang von Kapitel 6 ist er in Galiläa. Er hat gelehrt in Galiläa, er hat Wunder getan, er hat seine Jünger trainiert und dann hat er die 12 Jünger ausgesandt auf ihre eigene Predigtmission. Und der Kontext von unserer Begebenheit heute, aus dem Lukas-Evangelium wissen wir das, die Jünger kamen gerade zurück zu Jesus und haben ihm erzählt, was sie alles Abgefahrenes erlebt haben, wie Gott geheilt hat durch sie und Dämonen wurden ausgetrieben, also ganz tolle Dinge und sie waren begeistert, aber sie waren auch müde und ausgepowert. In Lukas 9, Vers 10 lesen wir, als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten, und er nahm sie mit und zog sich abseits zurück. Es war eine sehr intensive Zeit, eine sehr volle Zeit. Jesus und seine Jünger waren sehr beschäftigt. In Markus 6, Vers 31 sprach Jesus zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. So ging es zu damals. Kennt ihr so Zeiten, wo ihr so beschäftigt seid, dass ihr sogar aufs Essen vergesst? Gibt manchmal so Zeiten in unserem Leben. Wenn wir Schuleinsätze machen zum Beispiel, dann verdrücken wir zwischendrin immer mal einen Döner. Aber da fahren wir von einer Aktion zur nächsten. Oder bei Praiseline ist man manchmal auch rund um die Uhr im Einsatz, besonders wenn man Head-CB ist und besonders bei den kleineren Kids, mit denen steht man auf, mit denen geht man abends ins Bett. Man wird verpflegt, mit denen isst man auch zusammen, das ist schön. Aber mir geht es manchmal so, wenn ich am Studieren bin oder an einer Seminararbeit schreibe oder sowas, dass ich manchmal wirklich vergesse, zu essen. Aus dem Matthäus-Evangelium wissen wir, Jesus hatte gerade die Nachricht bekommen, dass Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, sein Vorläufer, durch Herodes, König Herodes, hingerichtet worden ist. Und ich bin sicher, das hat Jesus persönlich betroffen gemacht. In Matthäus 14 lesen wir, als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Also das ist der ganze Hintergrund, den wir uns aus den verschiedenen Evangelien zusammenstückeln können, von dieser Begebenheit heute Morgen. Die brauchten alle eine Pause und wahrscheinlich brauchte besonders Jesus auch Zeit zu reflektieren und auch zu trauern. Also Vers 1 nochmal. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Haben sich eine Auszeit genommen. Und die brauchen wir alle. Täglich. Wir brauchen täglich unsere stillen Zeiten mit Jesus. Ruhigen Ort. Ruhige Zeit, wo wir Zeit mit ihm verbringen können und auftanken können, damit wir nicht ausbrennen in unserem Alltag. Wir brauchen unsere tägliche stille Zeit, manchmal auch längere Zeit, Auszeit mit Jesus. Ich versuche das so einmal im Jahr zumindest, mir mal 2-3 Tage freizunehmen, irgendwo hinwegzufahren, nur meine Bibel mitzunehmen und mal 2-3 Tage einfach zu fasten und zu beten, spazieren zu gehen mit Jesus, in der Bibel zu lesen, ihn zu fragen, Herr, was hast du am Herzen? Wie bin ich gerade unterwegs? Was hast du für uns als Gemeinde? Ich möchte euch ermutigen, das auch mal zu tun. Probiert es vielleicht mal aus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Einfach mal ein Wochenende weg mit Jesus allein. Wir brauchen das regelmäßig Zeit allein mit Gott. Weil für ihn sind wir geschaffen. David sagt, meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. Wo suchst du Ausgleich? Computerspiel, Unterhaltung, Urlaub, Meditation. Menschen versuchen, verschiedene Wege zu finden, um zur Ruhe zu kommen. Aber wo wir wirklich Ruhe finden, ist Jesus. Er hat gesagt, kommt her zu mir. Alle ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Nur in der Gemeinschaft mit ihm finden wir wirklich diesen Frieden und diese Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit. Ich weiß, wenn ich nicht regelmäßig Zeit mit ihm verbringe, dann wäre ich ruhelos und gereizt und ungeduldig. Und so die Jünger ziehen sich mit Jesus zurück. Aber, wie es so oft ist in unserem Leben, es kommt oft anders, als wir es gedacht haben oder anders, als wir es geplant haben. Seht hier im Vers 2. Und es folgte ihnen oder ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Das Passafest, wo sie die Befreiung gefeiert haben, dass Gott sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat, wo sie Gottes Wunder gefeiert haben. Und das war auch immer so eine Zeit, wo Erwartung in der Luft lag. Gibt es eine bessere Zeit für den Messias, sich zu offenbaren? Und so die Leute laufen Jesus nach. Jesus war zu dieser Zeit ein absoluter Star. War nicht nur ein paar Paparazzis, die ihm nachgelaufen sind, sondern wir sehen hier eine riesige Menge. 5000 Männer, wird uns hier gesagt. Und dann kommen noch die Kinder und die Frauen dazu. Vielleicht eine Volksmenge von 20.000 plus minus. Eine Riesenmenge vor allem. Könnt ihr euch vorstellen, alle Grünstädter und die umliegenden Dörfer. Da war eine ganze Region auf den Beinen. Und es war nicht unbedingt so, dass alle Jesus mit reinen Motiven gesucht haben. Dass alle ehrliche Sucher waren. Viele von denen waren gar nicht so wirklich interessiert am Reich Gottes. Zumindest nicht an dem Reich, das Jesus gebracht hat, nämlich ein geistliches Reich und kein irdisches Reich. Die waren sehr irdisch gesinnt, die Leute, wie die meisten Leute heute auch. war nicht so sehr interessiert, wer Jesus ist und was Jesus von ihnen will, sondern sie waren vor allem daran interessiert, was er für sie tun kann. Waren so Konsumenten, so selbstsüchtige Nehmer, wie auch viele heutzutage. Diese Menschen kamen nicht, um ihm nachzufolgen, sondern die wollten, dass Jesus ihnen dient. Die wollten unterhalten werden. Wir haben hier im Vers 2 gelesen, sie kamen, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Also unter dieser Volksmenge waren sicher Bedürftige und Kranke, die sich Heilung erhofft haben. Aber dann war auch die große Menge der Wundergeilen, einfach der Schaulustigen, die Unterhaltung gesucht haben. Und die von euch, die in irgendeiner Form im Dienst sind an Mitmenschen, die kennen das sicher. Es gibt Menschen, die zwar ihre Probleme haben, aber die ehrlich auf der Suche sind nach Jesus, ehrlich sich nach ihm ausstrecken, die hungrig sind nach Gottes Wort, die bereit sind zu tun, was er ihnen sagt. Und hey, du kannst noch so müde sein, es ist eine Freude, solchen Menschen zu dienen. Und du hast das Gefühl, wow, das ist toll, das ist eine gute Investition. Aber dann gibt es noch andere, die sind oft auch sehr bedürftig, aber die sind nicht wirklich interessiert an Jesus oder an geistigen Dingen. Wollen sich nicht wirklich ändern, sind nicht wirklich interessiert an wahrer Hilfe, sondern die haben in dir als Christen so ein williges Opfer gefunden. Es gibt so Menschen, die dich ausnutzen wollen in dem, was du zu bieten hast, sei es Geld oder Essen oder deine Hilfsbereitschaft, deine Zeit, ein offenes Ohr. Und manche von denen können ein ungeheures Redebedürfnis haben, die können stundenlang reden und die saugen dich so richtig aus. Und ich weiß nur, wer das kennt. Ich kenne Menschen, nach 15 Minuten bin ich völlig platt. Aber Gott schickt uns auch solche Menschen. Das prüft unser Herz. Wahrscheinlich haben wir hier eine gemischte Gruppe, die zu Jesus kommt, aber ich habe so diesen Verdacht, dass in dieser Menge diese zweite Gruppe vielleicht überrepräsentiert ist. Aber wie auch immer, allein die Masse von Menschen war schon erdrückend. 20.000 Menschen ungefähr, die hier zu 13 Dienern kommen. Das wäre so, als wärst du Arzt und du hättest 1.500 Menschen, die in deinem Wartezimmer warten. Ist überwältigend, oder? Was denkt ihr, haben sich die Apostel gedacht, als sie diese Menschenmasse sehen und da den Berg runterschauen und die kommen zu ihnen? Was denken die? Versetzt euch mal in die Apostel rein. Was würdet ihr denken? Pff, genau. Ich denke, die haben gestöhnt. Die wollten ihre stille Zeit haben mit Jesus und jetzt kommt hier ganz Grünstadt und Umgebung hier raus an den Berg zur Weinwanderhütte. Wollten gerade einen Schoppen trinken hier in Ruhe mit Jesus und ausspannen und jetzt kommt hier die ganze Region hoch. Ach, lasst uns in Ruhe, Leute. Hasst ihr das nicht auch, wenn eure stille Zeit mit Jesus gestört wird? Setzt euch hin, um Zeit mit Jesus zu verbringen und hört eine Stimme, Schatz, trag doch gleich mal den Müll raus. Oder die Kinder wollen was von dir oder das Telefon läutet. Denkt ihr auch manchmal, lass mich in Ruhe. Gönn mir doch einfach mal eine Pause. Dieser Trip hier auf dem Berg, das sollte eine stille Zeit sein mit Jesus, sollte Erholung sein. Und Dinge liefen nicht so, wie die Jünger es erwartet haben oder wie sie es geplant hatten. Und was war die erste Reaktion der Jünger? Sie sagen, schick sie weg. Wie reagierst du auf Störungen unter Anführungszeichen, wenn dein Plan oder deine Erwartungen gestört werden? Sagen wir, du bist an der Arbeit, du sitzt am Schreibtisch, willst was erledigen und dann kommt so ein Anruf von einem Redebedürftigen. Oder jemand kommt zu dir, um zu reden. Oder du bist an der Hausarbeit, willst gerade was fertig machen und dann kommt eine Nachbarin vorbei und die hat eine Not und die weint sich bei dir aus. Oder dein Kind braucht Hilfe. Oder es läutet und die Zeugen Jehovas stehen vor der Tür. Oder du willst Fußball schauen und deine Frau kommt zu dir und braucht Hilfe. Oder dein Kind kommt zu dir und will einfach nur reden. Wie reagierst du? Was tust du auch manchmal, Menschen abzuwimmeln oder abzuvertrösten, die irgendwie loszuwerden? Oder siehst du da drin Gottes Gelegenheit, Menschen zu dienen? Ich will ganz ehrlich sein, ich kann genervt sein, wenn so meine Pläne oder mein Tagesablauf gestört wird. Ich bin sehr zielorientiert. Ich hasse es, Dinge nicht fertig zu kriegen. Ihr könnt meine Frau fragen. Kann das nicht ausstehen. Und es passiert eigentlich öfter, dass meine Arbeit unterbrochen wird. Dass die Dinge einfach nicht so laufen wie geplant. Eigentlich oft so, oder? In unserem Alltag. Ich bin am Predigt vorbereiten oder mache Bürokram und dann kommt ein Anruf oder jemand kommt vorbei. Und muss ehrlich sein, ich habe auch schon oft mal falsches Herz gehabt, eine falsche Einstellung. Und so dieses Denken wie die Jünger, so, ach, lass mich doch in Ruhe. Ich will das fertig kriegen oder ich will Zeit mit Jesus verbringen oder ich habe das vor und ach nein, jetzt die Unterbrechung. Aber ich lerne mehr und mehr, wenn Gott mir Menschen vorbeischickt in meinem Alltag, dann ist es sein Dienst. Dann ist das sein Plan für mich heute an dem Tag. Ich lerne, dass diese Störungen unter Anführungszeichen im Alltag eigentlich oft die größten Abenteuer sind mit Gott, wenn wir offen und verfügbar sind. Dass das nicht Unterbrechungen sind oder Störungen, Unterbrechungen meiner Pläne, sondern eigentlich Gelegenheiten, nicht Störungen. Seht das Herz Jesu in der Situation. In Matthäus 14 steht, Jesus sah die große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Jesus hatte diese Menschen lieb. Und er war bewegt, als sie zu ihm kamen. In Lukas 9 steht, er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die Heilung brauchten, machte er gesund. In Markus lesen wir, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus ist der gute Hirte. Also das war sein Herz. Wie gesagt, Jesus hat eine Lektion für seine Jünger in dieser Geschichte. Matthäus 14, Vers 15 sehen wir die erste Reaktion der Jünger. So oft unsere Reaktion auch. Da steht, als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Volksmenge, dass sie hingehen in die Dörfer, um sich Speise zu kaufen. Also die Jünger sagen, Jesus, schick sie weg, die Leute. Erstens waren die Jünger müde. Zweitens denke ich auch, dass die Jünger ihre eigene Unzulänglichkeit gefühlt haben. Ich meine, 1500 Menschen pro Mann und Nase, das ist schon ziemlich viel. Jünger haben gefühlt, uns fehlen die Ressourcen, wir haben nicht das, was es braucht. Diese Situation hat uns überrascht und wir können hier unmöglich 20.000 Menschen ernähren in der Wüste. Wie soll man das machen? Die Jünger waren so von ihren natürlichen Limitationen eingenommen. Die konnten nicht weiter sehen als nur bis zu sich selbst. Sind auch an ihren natürlichen Lösungsmöglichkeiten hängen geblieben. Sagen Jesus, schick die Leute weg, die sollen einkaufen gehen. In Matthäus 14, Vers 16 sprach dann Jesus zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Ich will euch gebrauchen. Jesus will dich gebrauchen als sein Jünger. Er will uns gebrauchen. Wir sind sein Leib. Aber Jesus, wir haben doch nicht, was es braucht, um diesen Menschen zu dienen. Schick sie weg, Jesus. Wir schicken sie weg. Hey, geh zum Psychiater, geh zum Therapeuten, geh zum Seelsorger, geh zum Sozialamt. Und Jesus sagt, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der allmächtige Gott, er ist der Hirte unserer Seelen und er hat die Antwort für die Probleme unseres Lebens. Die Menschen brauchen Jesus. Und wir haben ihn, wir haben seinen Geist, wir haben sein Wort, wir haben alles, was wir brauchen, um den Menschen zu dienen. Und Jesus sagt, uns gebt ihr ihnen zu essen. Gibt keine Notwendigkeit, Menschen von Jesus wegzuschicken, vielleicht sogar in die Welt, um Rat zu suchen. Aber gleichzeitig geht es uns so oft wie den Jüngern. Wir fühlen uns unzulänglich. Und warum fühlen wir uns so? Weil wir sind. Wir sind unzulänglich. Wir haben nicht das, was es braucht in uns. Und das ist die Lektion, die Jesus seinen Jüngern lehren will hier. Wir haben nicht, was es braucht, um den Menschen zu dienen. Aber lasst uns auch nicht vergessen, dass Jesus bei uns ist. Und er hat, was wir nicht haben. Er hat Ressourcen zur Verfügung, die weit größer sind als unsere eigenen, größer als wir. Die Jünger haben hier in dieser Situation gar nicht an Wunder gedacht, haben gesagt, oh, schick die Leute weg, die sollen einkaufen gehen. Und wir denken so oft nicht weiter als bis zu uns selbst und unseren natürlichen Ressourcen. Das ist, was wir selbst auf die Beine stellen können. Wir sehen nur so das Sichtbare und nicht das Unsichtbare. Wir begrenzen uns in unserem Denken. Denken zu klein. Und Jesus fordert seine Jünger und ich denke auch uns hier an diesem Punkt ganz bewusst auf, weiterzudenken. Über uns selbst rauszudenken, mit ihm zu rechnen. Er fordert uns heraus, Glaubensschritte zu machen. Dass wir im Glauben leben und nicht nur im Schauen. Seht hier Vers 5. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Ich glaube, Jesus fragt ihn, um ihm sein eigenes Herz zu offenbaren. Und Philippus war aus der Gegend, er war aus Bethsaida. Er kannte die Läden dort, was da zu kaufen gibt und was nicht. Und ich kann mir vorstellen, als Jesus gesagt hat, gebt ihr ihnen zu essen, haben die Jünger gesagt, okay, wir werden die Leute nicht wegschicken, dass sie einkaufen gehen. Jesus will, dass wir einkaufen gehen. Und Philippus war aus der Gegend und jetzt fragt Jesus ihn, Philippus, woher sollen wir Brote kaufen? Und ich kann mir Philippus vorstellen, er sagt, oh ja, Mann. Ja, Jesus, selbst wenn wir nach Bethsaida laufen, wir werden nicht genug Brot bekommen dort. Schon gar nicht. Jetzt ist schon Abend. Ich kann mich erinnern an manchen Pfadfinderlagern, wenn wir so in irgendeinen Dorfladen, Dorfbäckerei gegangen sind und wollten 150 Brötchen kaufen. Haben die Krise gekriegt, das hat die schon heillos überfordert. Und man, wie finden wir in Bethsaida genug Brote, um 20.000 Menschen zu ernähren? Oh Mann. Und selbst wenn. Er sagt, 200 Denare reichen nicht aus, damit jeder auch nur ein paar Bissen bekommt. Und ein Denar war ein Tageslohn, also wahrscheinlich genug, um eine Familie zu ernähren. Also sie brauchten das Hundertfache von dem, was sie hatten. Vers 7 sehen wir das. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass auch jeder auch nur ein wenig bekomme. Wir haben 200 Denare in unserer Gemeinschaftskasse, aber das ist bei weitem nicht genug, um 20.000 zu ernähren, das wird nicht reichen, das wäre so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Jesus, was wir haben, das langt nicht. Nicht mal annähernd. Das ist so eine wichtige Erkenntnis für jeden von uns, dass wir das erkennen. Wir haben nicht, was es braucht. Das bricht so unsere Selbstgenügsamkeit. Das, was wir auf die Beine stellen können für Jesus, langt nicht. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Oh, wir stellen was auf die Beine für Jesus. Wir müssen nicht groß beten oder irgendwie ihn fragen. Wir schaffen das schon irgendwie alleine. Wir krempeln die Arme hoch und schaffe, schaffe, Häusle baue. Wir Deutschen sind sowieso so gestrickt, ne? D.L. Moody hat gesagt, dieser große Evangelist, ein Mensch kann leicht zu groß sein, um von Gott gebraucht zu werden, aber nie zu klein. Oder Hudson Taylor, der große China-Missionar, hat gesagt, der Herr hat einen Mann gesucht, der schwach genug ist, um von ihm gebraucht zu werden, und er hat mich gefunden. Das Erkennen unserer eigenen Schwachheit, unserer eigenen Unzulänglichkeit ist eigentlich die Voraussetzung für einen effektiven Dienst. Weil das hält uns abhängig von ihm. Und wenn er uns dann gebraucht und er tut was Tolles, dann bekommt auch er die Ehre und nicht wir. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Vers 8. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote, das war das Brot der Armen, und 5 Fische, die würde er uns spenden. Oder 2 Fische. 5 Brote, 2 Fische. Wäre ein bisschen viel Fisch für 2 Brote, ne? Was für ein Wunder da geschehen ist im Herzen des Knaben. Überlegt euch das mal. Stellt euch vor, 20.000 Leute und du bist der Einzige, dem die Mama ein Lunchpaket gepackt hat. Was würdest du tun? Würdest du es verstecken? Hier, 5 Tortillas und 2 Sardinen für 20.000. Lächerlich, ne? Das waren kleine Fische, es war das Lunchpaket für einen kleinen Knaben. Jünger haben sich wahrscheinlich gegenseitig angesehen und gedacht, Mann, wir haben nichts zu geben. Wie peinlich. Weil jetzt stehen wir ziemlich blöd da. Haben sich wohl ziemlich doof und schwach gefühlt. Aber fühlen wir uns nicht auch oft so im Dienst für Jesus? Werden konfrontiert mit den Nöten von Menschen, konfrontiert mit unmöglichen Situationen, vielleicht in unserem Beruf oder in der Familie oder in der Gemeinde, Finanzen. Gott gibt uns eine Vision für unser Leben, die so viel größer ist als wir. Und wir schauen auf uns und unsere Weisheit und unsere Ressourcen und sagen, das ist lächerlich. Ich habe nichts zu geben. Wir haben nicht das, was wir brauchen. Wir haben nicht die Finanzen. Ich bin nicht begabt genug. Denkt an Mose. Mose hat gesagt, ich kann aber nicht reden. Wir sind zu unerfahren. Jeremia hat gesagt, ich bin zu jung. Ich habe nicht die Geduld. Ich habe nicht die Weisheit. Ich habe nicht die Liebe. Ich habe nicht, was es braucht. Und so schauen wir auf das, was wir oder was wir haben, beziehungsweise was wir nicht haben, und beschließen, ich kann es nicht. Und dann schickt man die Leute weg, die Gott zu uns schickt, und geben auf. Und es ist wahr, wir können nicht, nicht in uns selbst, wir sind nicht fähig, aber es ist ja gerade so, dass Jesus uns oft eine Aufgabe gibt, die größer ist als wir selbst und unsere Ressourcen, die uns zu hoch sind, die unsere Fähigkeiten übersteigen. Immer wieder wird er das tun. Immer wieder wird er in unserem Leben unseren Glauben herausfordern und uns in Situationen stellen, die uns überfordern, uns Gelegenheiten geben, ihm zu vertrauen. Unser Problem ist, dass wir so oft nur das Natürliche ansehen, wenn Gott das Übernatürliche tun will. Warren Wiersbe hat geschrieben, das Problem von zu vielen von uns ist, dass wir denken, dass Gott uns berufen hat, Produzenten zu sein, wenn er uns in Wirklichkeit berufen hat, Verteiler zu sein. Er allein hat die Ressourcen, um menschliche Bedürfnisse oder Nöte zu erfüllen. Alles, was wir tun können, ist, seinen Reichtum zu empfangen und mit anderen zu teilen. Wir erzeugen nicht, er ist der Erzeuger. Unser Job ist, dass wir das austeilen, was er uns gibt. Die Jünger haben das irgendwie vergessen. Sind so wie wir im Alltag. Haben vergessen, oh, Jesus ist ja da. Wie oft vergessen wir das? Das Bewusstsein verloren von seiner Gegenwart. Und wow, jetzt muss ich erinnern dran, wie das die Situation ändert. Weil das, was unmöglich ist für uns, ist eigentlich ein Klacks für Jesus. Aber auf der anderen Seite wirkt Jesus auch nicht unabhängig von uns, sondern er will uns gebrauchen. Manchmal gebrauchen wir auch so den Mangel an Ressourcen auch so als Ausrede. Oh, ich kann das nicht, ich habe nicht das, was es braucht, also geht mich diese Not oder dieses Bedürfnis von dem, der da zu mir kommt, nichts an. Kann auch eine Ausrede sein. Aber Jesus sagt, im Markus-Evangelium lesen wir, was habt ihr? 5 Brote und 2 Fische. Matthäus-Evangelium, okay, bringt sie her zu mir. Jesus wirkt nicht unabhängig von uns. Jesus will, dass das, was wir haben, selbst wenn es uns unzulänglich vorkommt und nicht genug ist, Jesus will, dass das, was wir haben, dass wir das zu ihm bringen und ihm zur Verfügung stellen. Und so beginnt ein Wunder. Erstens, wenn wir unsere Unzulänglichkeit erkennen, unsere Selbstgenügsamkeit aufgeben. Zweitens, wenn wir auf Jesus vertrauen und nicht auf uns selbst. Und dann drittens, wenn wir unsere 5 Brote und unsere 2 Fische nehmen und zu Jesus bringen und uns ihm zur Verfügung stellen mit dem, was wir haben. Ja, was wir haben, ist nicht genug, aber Jesus will das gebrauchen, was wir haben. Sehen wir immer wieder in der Bibel. Mose, was ist in deiner Hand? Mein Stab, okay, wirf ihn auf die Erde und ich werde hier ein tolles Zeichen vor dem Pharao tun. David, was ist in deiner Hand? Eine Schleuder und ein paar Steine. Okay, dann werden wir die gebrauchen, um den Riesen zu erlegen. Was ist in deiner Hand? Bleistift, Computermaus, der Hammer, der Kochlöffel. Vielleicht ist es in deinem Hals, dass du gut singen kannst. Vielleicht ist es ein bisschen Zeit, ein paar Euro, die du übrig hast, die du eigentlich nicht wirklich für dich selbst brauchst. Was ist in deiner Hand? Jesus sagt, bring's mir, gib's mir. Weih mir deine Ressourcen, weih mir die Gaben, die du hast. Auch wenn es dir unbedeutend erscheint. Gott will dich gebrauchen. Und Jesus sagt dir, du hast überhaupt keine Vorstellung, was ich damit tun kann, mit dem, was du mir bringst. In Epheser 3 lesen wir, er ist fähig, über alles hinaus zu tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also wir können uns dann mal vorstellen, was Jesus tun kann. So viel kann er tun, sagt uns diese Stelle. Über die Maßen mehr, als wir uns vorstellen können. Und Paulus ist das beste Beispiel. Paulus war ein schwacher Mann, war ein kranker Mann. Aber er ist an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat, wenn ich schwach bin, dann bin ich eigentlich stark, weil ich dann nicht auf mich selbst vertraue, sondern auf Jesus. Und Paulus hat erfahren, dass das, was Jesus durch ihn tun kann, so viel mehr ist, als er jemals aus eigener Kraft zustande gebracht hätte. Dieser kleine, schwache, kranke Mann, der scheinbar auch nicht besonders gut reden konnte, Gott hat ihn gebraucht, um fast die ganze damalige bekannte Welt zu erreichen für Jesus. Das ist unvorstellbar. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott durch einen Menschen tun kann, der ihm wirklich hingegeben ist. Er kann das Unmögliche tun. Und wir dürfen beteiligt sein am Wirken von Jesus, und das ist wirklich begeisternd. Wir sehen, Jesus sprach, macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, kurzes Dankesgebet, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. In den anderen Evangelien lesen wir, dass Jesus das durch die Jünger getan hat. Jesus nicht alleine rumgelaufen hat, ausgeteilt, sondern er hat es den Jüngern gegeben und sie haben es weitergegeben. Also die Jünger, die mussten Glaubensschritte machen. Sie mussten das im Glauben, was Jesus ihnen gegeben hat, mussten sie im Glauben zu den Menschen tragen. Und dann, wenn sie es ausgeteilt hatten, mussten sie wieder zurückkommen zu ihm und haben wieder mehr bekommen. Oder wird uns nicht genau beschrieben, wie es genau abgelaufen ist. Vielleicht haben sich die Brote und die Fische ja auch in den Händen der Jünger vermehrt. Dass es immer mehr und mehr geworden ist. Sie haben gegeben, gegeben und es ist immer mehr geworden. Sie haben immer mehr empfangen. Aber versetzt euch wieder in die Lage der Jünger. Wie auch immer das war, es war ein riesen Glaubensschritt, den sie hier gehen mussten. Sie mussten Jesus gehorsam sein und das austeilen, was er ihnen gegeben hat. Und dann auf sein Wirken rechnen oder hoffen. Auf ein Wunder hoffen, weil sie hatten es offensichtlich nicht in sich selbst, das zu tun. Aber sie waren gehorsam und gesagt, okay, Herr, auf dein Wort hin will ich das tun, was du mir sagst. Und dann lesen wir im Vers 12, als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken auf, damit nichts umkomme. Als sie gesättigt waren, alle haben bekommen, so viel sie wollten. So all you can eat dinner. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim all you can eat Buffet. Ich überfress mich da schon mal. Ich mag das. All you can eat. Alle wurden gesättigt. So viel sie wollten. Jesus ist nicht kleinlich. Jesus ist nicht irgendwie so mickrig. Er ist freigebig. Er liebt es zu geben und zu segnen und er gibt ihm Überfluss. Alle 20.000 oder mehr waren völlig gesättigt, waren völlig zufrieden. Und das gilt auch geistlich für uns. Komm zu Jesus und du wirst gesättigt werden. Im Vers 35 im Kapitel 6 wird Jesus sagen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Wow! Die Jünger und die anderen Menschen, die hier zu Jesus gekommen sind, die hätten sich das nie erträumt, was Jesus da getan hat. Stellt euch vor, die Mama, die dieses Lunchpaket gepackt hat für einen kleinen Jungen, die hätten nie im Leben dran gedacht, wie viele Menschen dieses Lunchpaket ernähren wird an diesem Tag. Dieser kleine Junge, der hatte keine Vorstellung, was Jesus tun kann mit seinen 5 Broten und 2 Fischen. Wunder geschehen an ganz normalen Tagen. In diesen ganz kleinen Liebesdiensten, die wir tun. Und Jesus hat uns gesagt, geben ist seliger als nehmen. Dieser kleine Junge, auch der hatte am Ende eigentlich mehr, als er am Anfang hatte. Mehr als nur sein kleines Lunchpaket. Der durfte so viel essen, wie er wollte. Unbegrenzt. Und auch die Jünger. Seht ihr, Vers 12, als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig leben. Warum denkt ihr 12 Körbe? Was denkt ihr? 12 Jünger, ganz klar. Für jeden einen. 12 Jünger. Jesus sagt hier mit Zeichen, nicht mit Worten, wenn ihr mir dient, und wenn ihr mit mir dient, wenn ihr euch mir zur Verfügung stellt und alles, was ihr habt, mir gebt, dann werde ich euch versorgen. hat er gesagt in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann alles andere wird euch gegeben werden. Ich werde euch versorgen, sagt Jesus. Und darüber hinaus. Alle wurden gesättigt hier, aber die, die bereit waren zu dienen, die hatten einen extra Segen. Die waren noch zusätzlich beschenkt, die konnten jeder noch einen Riesenkorb mit Brot nach Hause nehmen. Und auch da ist ein geistiges Prinzip drin für uns. In welcher Gruppe willst du sein? Ganz praktisch, heute Morgen. Willst du in der Menge sein, die nur hier sitzen und konsumieren und sich beschenken lassen? Oder willst du ein Jünger sein? Willst du beteiligt sein am Werk Jesu? Nachdem wir das letzte Lied gesungen haben, wirst du offene Augen haben und fragen, okay, Herr, wem kann ich dienen heute? Gott, wie willst du mich gebrauchen? Gibt es jemanden hier, der ein ermutigendes Wort braucht? Oder vielleicht eine Ermahnung? Oder dem ich praktisch helfen kann? Gibt es jemanden, dem ich finanziell unter die Arme greifen kann? Gibt es jemanden, für den ich beten kann? Gibt es hier jemanden, der so ein offenes Ohr braucht? In welcher Gruppe willst du sein in deinem Leben? Willst du ein Konsument bleiben? Und das ist übrigens geistliche Unreife, wenn wir da stehen bleiben an dem Punkt. Oder willst du beteiligt sein am Werk Jesu und gebraucht werden von ihm? Und Leute, jeder Christ sollte einen regelmäßigen Dienst haben, in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, wo er anderen Menschen dient, ganz bewusst, wo er sich von Jesus gebrauchen lässt. Lasst uns wachsen zu diesem Level. Das ist, was Jesus für uns hat. Und wirklich, da beginnen wir, Wunder zu erleben, wenn wir verfügbar sind für ihn. Das ist auch sowas. Manchmal sitzen die Leute rum und sagen, oh, ich erlebe nichts mit Jesus, wo ist er denn? Ja, hör dem Jochen zu, der seinen Urlaub geopfert hat und rausgegangen ist, um Menschen von Jesus zu erzählen. Der hat Wunder erlebt. Frag die Leute, die den Kindern dienen, was sie erleben. Anna hat erzählt, was sie auf Praiseland erlebt hat, wie Gott sie gebraucht hat und Herzen berührt hat, auch durch sie, Menschen zu sich zu ziehen. Das ist begeisternd, das ist wunderbar. Also sei verfügbar. Gebt Jesus eure 5 Brote und 2 Fische. Und ihr werdet Wunder erleben. Und ihr werdet erleben, dass Geben seliger ist als Nehmen. Wenn ihr nicht nur Nehmer seid, sondern Geber werdet, dann werdet ihr nicht nur satt sein und versorgt sein mit all dem, was ihr braucht, irdisch braucht, ihr werdet auch satt und zufrieden sein und erfüllt sein in euren Seelen. Kann man beobachten. Die, die stehen bleiben auf diesem Konsumentenlevel, das sind dann oft die, die wie die alten Knacker bei der Muppet Show hinten sitzen und kritisch werden und kritisieren und das ist nicht gut genug und keiner kann es mir recht machen. Und die werden so unzufrieden. Und die, die am Dienen sind und am Geben sind, die erfahren das, dass es stimmt. Wenn Jesus sagt, Geben ist seliger als Nehmen. Glücklich in ihrer Seele sind die, die nicht nur Nehmer sind, sondern auch Geber sind. Leute, lasst uns wachsen zu diesem Level und wow, wir werden Wunder erleben mit Jesus, wenn wir nur verfügbar sind. Er liebt es, uns zu gebrauchen und uns zu segnen und andere zu segnen durch uns. Im Übermaß, über die Maßen mehr, als wir uns nur erdenken oder vorstellen können. So ist unser Gott. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein gebendes Herz an uns. Und Herr, ich bin dankbar, dass du uns gebrauchen willst, weil wirklich, wir sind sehr begrenzt. Und Herr, ich bin so ein schwacher Mensch und ich habe so wenig zu geben. Ich habe so wenig Geduld und so wenig Liebe in mir selbst. Aber ich danke dir, Herr, dass du die Lebensquelle bist und dass du uns all diese Dinge geben kannst, die Ausdauer, die Geduld, die Liebe, die Weisheit, die richtigen Worte, dass du uns versorgen kannst mit allem, was wir brauchen, um dein Werk zu tun. Aber du forderst uns auch heraus zu Glaubensschritten, dass wir erstmal kommen und uns dir hingeben, dass wir lebendige Opfer sind, dass wir unser Leben auf deinen Altar legen und sagen, hier bin ich. Gebrauche mich, so wie Jesaja das gesagt hat. Sende mich, Herr. Und dass wir anfangen und unsere Gaben, unsere kleinen Tortillas und unsere kleinen Sardinen nehmen und dir bringen und anderen geben. Anfangen, anderen zu dienen. Herr, ich bitte dich, führe uns in diesen Dingen. Jeden persönlich ganz konkret. Zeig uns, wo der Platz ist, wo du uns einsetzen möchtest. Du bist der Leiter, du bist das Haupt, wir sind dein Leib. Dirigier du uns. Und vor allem wirk auf unserem Herzen, Herr, dass wir das Herz haben, dir zu dienen. Und dass wir es mit der rechten Einstellung tun. Und stärke unseren Glauben, Herr, dass wir mutig sind, rauszugehen und Glaubensschritte zu machen für dich. Und Herr, wir sind jetzt schon begeistert und gespannt, was du tun wirst. Segne uns, wenn wir hier rausgehen und ja, das Arbeitsfeld betreten, würde ich in die Ernte gehen. Und danke, dass du gesagt hast, dass du bei uns bist, alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Du bist hier bei uns, Herr. Das gibt uns Mut und es gibt uns Zuversicht. Danke, dass du da bist. Amen.